Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eDogs, dein Hunde-Podcast. Und ich freue mich sehr, dass heute zum zweiten Mal die liebe Sonja von Trauer und mein Tier, bei uns ist. Genau, jetzt in eigener Sache, sag ich mal. Stell dich doch gerne noch einmal vor für die neuen Zuhörer.
Ja, hallo, sehr gerne. Genau, also ich bin, wie gesagt, Sonja. Und ich bin ausgebildete Sterbe- und Trauerbegleiterin und habe mich eben auf das Thema spezialisiert, Menschen zu begleiten, die ihr geliebtes Tier verloren haben. Und ja, habe Trauer um ein Tier gegründet und mache das von Herzen gerne.
Das ist ja vor allem auch ein Thema, was wirklich leider, muss man ja sagen, irgendwann jeden Tierbesitzer trifft. Und deswegen, ja, finde ich es umso schöner, dass es sowas gibt. Ich würde sagen, wir starten einfach schon mal direkt ins Thema rein. Und zwar, gibt es irgendwie Unterschiede zwischen der Trauer um einen Menschen und zwischen der Trauer um ein Tier?
Das ist eine total spannende Frage, weil die so häufig gestellt wird. Und tatsächlich finde ich das nicht, weil es kommt immer darauf an, wie tief die Beziehung ist zu dem Lebewesen und wie tief die Liebe ist. Und dementsprechend trauern wir dann auch. Und da ist es dann am Ende auch wirklich egal, ob es ein Tier ist, ob es ein Mensch ist. Also ein Mensch kann ja sowieso um total viele Dinge trauern, ne? Tiere, Menschen, aber auch unerfüllte Lebensträume oder, also die Liste ist lang und die Trauer ist immer erstmal so, wie sie ist und die ist dann auch berechtigt und die Trauerverläufe sind zwar immer extrem individuell, aber man kann jetzt nicht sagen, dass die Trauer um einen Menschen per se intensiver wäre als um ein Tier. Gar nicht, ne? Also man kann um ein Tier tatsächlich länger, intensiver, tiefgehender trauern als um einen Menschen, wenn man zu dem Menschen, der verstorben ist, keine tiefe Bindung hatte, ne? Und zu dem Tier aber schon. Ist ja auch logisch irgendwo.
Genau, kommt auch immer drauf an, ja, wie oft hat man die Person oder das Tier eben gesehen. Also es kommt natürlich oft auch drauf an, ist es ein Haustier, was wirklich den ganzen Tag bei einem ist oder ist es jetzt beispielsweise ein Kaninchen, was draußen lebt oder so, was man dann auch jeden Tag sieht, aber was vielleicht nicht in dem direkten Kontakt den ganzen Tag bei einem ist.
Ja, genau. Also wie gesagt, die Intensität der Bindung, ne, die macht es letztendlich aus. Und je mehr ich meinen Alltag teile und je tiefer ich mich verbunden fühle, so richtig auf der emotionalen Ebene, desto schlimmer ist dann der Schmerz und desto mehr findet halt auch ein Umbruch statt. Ne? Also ist ja auch völlig klar, wenn ich große Teile des Tages oder eigentlich den ganzen Tag mit meinem Hund verbringe und der hat mich die letzten, sagen wir mal, 10 Jahre begleitet durch Höhen und Tiefen, durch Trennungen, Scheidungen, Arbeitsplatzwechsel, die tiefsten Momente und die schönsten Momente, dann ist das einfach ein Riesenumbruch, wenn der dann weg ist. Und ganz oft kommt ja auch noch dazu, dass der Hund vielleicht lange krank war, ne, und ich mich auch sehr viel darauf einstellen musste, ne? Also ganz oft kommen auch Menschen zu mir, die wirklich dann über Monate und Jahre so ihren kompletten Alltag auch umstellen mussten, weil sie mit dem kranken Hund ganz oft zum Tierarzt mussten oder zur Physiotherapie oder, ne, der konnte nicht mehr springen, der musste hochgehoben werden, all solche Geschichten. Und der ganze Alltag hat sich halt auch da mitgestaltet. Und wenn dann der Hund weg ist, dann ist da eine große, große Leere, ne? Und ganz viel Raum und ganz viel Platz. Und man weiß dann erstmal überhaupt nicht, was mache ich jetzt mit diesem Raum.
Und dann ist es ja leider oft so, dass man in seinem Umfeld vielleicht nicht so viel Verständnis dafür erhält. Also jetzt meine Familie, wir hatten immer Tiere oder jetzt gerade auch bei uns auf der Arbeit. Wir sind auch alle Tierfreunde und da hat man vollstes Verständnis dafür, wenn man eben auch einen Trauerfall dieser Art hat. Aber das haben ja eben auch nicht alle.
Ja, total. Und das ist dann wirklich ja richtig tragisch, ne, für die betroffenen Menschen, weil der Schmerz ist ja sowieso schon so groß und man ist gefühlt quasi am Ende und dann wird man im schlimmsten Fall auch noch entweder belächelt oder man muss sich irgendwie erklären, ne? Und man ist ja sowieso in so einem Ausnahmezustand in der Trauer. Es ist alles aufgewühlt und es tut unglaublich weh. Und dann sich rechtfertigen zu müssen, dass man sich überhaupt so fühlt, das ist ein zusätzliches Element einfach in der Trauer, was unheimlich, ja, das Ganze erschwert, ne? Und das ist halt schade. Deswegen, ja, finde ich eben auch so Sachen toll, wie jetzt zum Beispiel diesen Podcast, wo man auch vielleicht so ein bisschen Aufklärungsarbeit machen kann. Vielleicht auch für Menschen, die das gar nicht so nachvollziehen kann, die nie so eine tiefe Bindung hatten, ne, zu einem Tier, aber die vielleicht dann beim nächsten Mal, wenn sie jemandem begegnen oder wo sie wissen, dass halt ein Tier gestorben ist und der Mensch leidet und sie merken das, dass sie vielleicht so ein, ja, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl da auch mit umgehen können. Weil oft ist es auch, glaube ich zumindest, so ein bisschen Berührungsangst und Unsicherheit. Und ja, insofern würde ich mir wünschen, dass da einfach mehr Bewusstsein für dieses Thema da ist.
Ja, auf jeden Fall. Also kannst du vielleicht nochmal erklären, woher das irgendwie rührt? Das ist ja, also ich glaube, mittlerweile ist es schon, sind viele schon sensibler, was das angeht. Also, dass dann beispielsweise auch Beileidsbekundungen ausgesprochen werden, das ist ja, war ja früher gar nicht so. Woher rührt das?
Ja, das stimmt. Also es wandelt sich schon, ne, auf jeden Fall. Aber ich merke das auch immer noch. Also es gibt so zwei Lager. Es gibt Menschen, die eben Tiere sehr lieben, die sofort Feuer und Flamme sind, ne, für dieses Thema und sagen, ach toll und ja, ich kenn's auch. Und das ist so diese eine Gruppe Mensch. Und ja, und dann gibt's auch ein paar, die vielleicht so ein bisschen so, ja, so denken, hä, ne, was ist das denn jetzt? Und gut, das sind zum einen entweder Menschen, die wirklich einfach diese Beziehung nie hatten, also die das nicht selber erlebt haben und nicht erfühlen können. Das ist so das eine. Und dann ist es aber auch so ein übergeordnetes Thema, würde ich sagen, von dass Trauer und Sterben generell in unserer Gesellschaft ja ein Tabu ist. Also ich bin ja auch Dozentin zum Thema Trauer- und Sterbebegleitung. Und das ist so ein Themenfeld, das merke ich immer wieder, obwohl wir ja alle davon betroffen sind. Also wir können uns ja wirklich auf den Kopf stellen, wir können uns diesem Thema nicht entziehen. Trotzdem wollen wir das im Alltag nicht sehen. Ne? Wir wollen das wegpacken, weil es eben auch schmerzhaft sein kann. Aber es gehört halt zum Leben dazu. Und Trauer ist halt generell schon tabuisiert. Das merken wir ja auch generell, ne, bei Trauerfällen. Und man fragt sich dann, wie gehe ich am Arbeitsplatz damit um? Kann ich das überhaupt öffentlich machen? Und bei der Trauer um ein Tier ja noch viel mehr. Und ich finde das ganz spannend. Ich habe kürzlich einen Blogartikel geschrieben, genau zu dem Thema, ob man sich denn überhaupt krank schreiben lassen darf, ne, wenn man eben ein geliebtes Tier verloren hat. Und ich sehe, wie oft dieser Artikel aufgerufen wird, also wie oft Menschen genau danach suchen, ne? Und ja, das ist ein Riesenthema insgesamt, ja.
Also ja, auch ein spannendes Thema, da einfach mal tiefer einzusteigen. Muss ich mir auf jeden Fall auch mal durchlesen. Finde ich sehr interessant. Ja, und also ich merke es halt auch bei mir selber. Ich habe selber zwei Katzen und man versucht es halt dann zwischendurch immer, also ich kriege jetzt schon Pipi in den Augen, wenn ich daran denke, dass ich mal irgendwann Abschied nehmen muss. Also wirklich, es kann man sich überhaupt nicht vorstellen, weil irgendwann ist es halt soweit. Und dass man sich halt auch eigentlich schon frühzeitig mit dem Thema auseinandersetzen muss. Was ist dann, wenn es soweit ist? Möchte ich mein Tier bestatten lassen oder wie auch immer? Also ich finde es wichtig, sich da schon frühzeitig einfach auch mit zu beschäftigen.
Ja, und auch einfach, um die Zeit zu nutzen, die man hat, ne? Also auch das finde ich immer ganz spannend. Also weil ich mich ja so viel mit dem Thema befasse generell, kriege ich manchmal so die Frage gestellt, ah, okay, ne, du beschäftigst dich so viel mit Sterben und Tod. Ist das nicht irgendwie belastend oder deprimierend oder so? Und für mich ist es das halt gar nicht. Ich habe halt sehr präsent auf dem Schirm, dass alles endlich ist und auch mein eigenes Leben zum Beispiel. Und ich finde das eigentlich ganz gut, dass ich das so auf dem Schirm habe, weil das für mich wie so ein Korrektiv ist. Also auch, wie ich mein Leben lebe oder wie ich Entscheidungen treffe, wo ich mir dann immer die Frage stelle, ist das jetzt wirklich so wichtig gerade? Ist mir das so wichtig? Und gerade wenn ich dann überlege, wie kurz ja auch mein Leben ist oder sein kann. Ich weiß es ja nicht, ne, wie lange es sein wird. Und das betrifft natürlich eben auch unsere Tiere. Wir wissen das nicht. Und umso intensiver wir ja miteinander leben und unser eigenes Leben leben, ja, also desto besser. Genau.
Ja, finde ich sehr schön. Man befasst sich ja oft irgendwie mit so kleinen Details und dann im nächsten Moment denkt man, ach, irgendwie auf das große Ganze, wenn man das große Ganze betrachtet, dann ist das eigentlich gerade so egal.
Ja, und auch das ist aber total menschlich, ne, dass wir uns manchmal so verzetteln und es ist halt auch total normal. Aber ja, es kann manchmal hilfreich sein, sich so zu erinnern und das in so einen Gesamtkontext einzuordnen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt gerade schon gesagt, natürlich sich frühzeitig darauf vorzubereiten, wenn der Hund vielleicht auch noch gar nichts hat. Aber wie bereite ich mich denn darauf vor, wenn mein Hund vielleicht schon krank ist und ich weiß, okay, es dauert nicht mehr lange, bis er ja entweder stirbt oder eben eingeschläfert werden muss?
Ja, also da würde ich sagen, das sind tatsächlich mehrere Säulen. Ich würde auch, das wird oft vergessen, schauen, wo sind meine Ressourcen, wie geht es mir gerade und wie kann ich mich stärken? Weil ganz oft, ne, was auch wieder total menschlich und total natürlich ist, sind wir dann so verzweifelt und mit dem Fokus auf unseren Hund gerichtet, dass wir nur noch irgendwie überleben und aber immer mehr unsere Energie eigentlich, ne, runtergeht, bis wir irgendwie völlig geschwächt sind und kurz vorm Nervenzusammenbruch. Deswegen ist es eigentlich super hilfreich, wenn wir jetzt eine schwere Diagnose haben, dass wir zum einen schauen, was ist so unser Unterstützungsnetzwerk? Habe ich eins? Ne? Gibt es Menschen, die mir nahestehen, die mir vielleicht irgendwie helfen können bei bestimmten Dingen im Alltag oder mit denen ich einfach sprechen kann? Also, ne, wie und wie stärke ich mich? Was sind so meine Kraftquellen? Und dann nochmal, ne, das Thema, also quasi zweite Säule, wirklich präsent sein mit meinem Tier, ne, mit meinem Hund. Also wirklich diese Zeit, die ich noch habe, weil er ist ja noch da, ne, er ist krank, aber er ist ja noch da, die wirklich nutzen und gestalten auch. Also zum einen, ja, um sich wirklich auch vielleicht stückchenweise so ganz sanft verabschieden zu können, ja, und vielleicht auch noch schöne Andenken zu schaffen und vielleicht auch noch Dinge zu machen, wo ich weiß, die tun meinem Hund besonders gut, die macht er besonders gerne, ne? Zum Beispiel auch, wenn ich jetzt wirklich weiß, dass mein Hund bald stirbt oder er eingeschläfert wird, dann spricht auch nichts dagegen, irgendwie am letzten Tag nochmal so ein richtig leckeres Essen zu geben, was er vielleicht irgendwie nicht mehr bekommen hat, sondern nur noch Diätfutter, ne, weil er eine bestimmte Erkrankung hat. Dann, das ist dann auch egal, aber das ist dann nochmal, also mit auch egal meine ich medizinisch, ne? Ich weiß ja, es geht jetzt zu Ende. Und es kann aber nochmal so einen kleinen schönen Moment einfach kreieren. Und ich glaube einfach dieses Präsentsein, also mit dem Hund dann und auch mit seinen eigenen Gefühlen ist super hilfreich. Und auch wenn ich merke, ich komme an der Stelle jetzt echt nicht weiter oder ich gehe echt unter gefühlt, zum einen A, man kann sich krank schreiben lassen, ohne da jetzt zu tief ins Thema reinzugehen, aber das kann man ja durchaus tun und man kann sich ja krank schreiben lassen aufgrund von psychischen Belastungen auch, man muss das auch gar nicht im Detail so dann ausführen. Und auch wenn ich merke, ich komme komplett ins Strudel, dass man sich halt eben begleiten lässt, ne? Also das kann halt super hilfreich sein. Also es kommen ja auch Menschen zu mir nicht erst oder nicht nur erst, wenn der Hund gestorben ist, sondern eben auch bei schweren Diagnosen, ne? Weil man dann auch, ja, zum Beispiel mit vier Augen auf gewisse Entscheidungen gucken kann, was jetzt eine Einschläferung angeht zum Beispiel, ja? Oder einfach bestimmte Entscheidungen, die man trifft und das kann einen schon sehr stärken und auch so ein bisschen Last abnehmen und eine Struktur reinbringen. Ne?
Und was mir jetzt gerade auch noch eingefallen ist, was ich auch wichtig finde, wenn es dann soweit ist und der Hund eingeschläfert werden muss, wie es dann abläuft. Also auch frühzeitig sich einfach mit dem Tierarzt auseinanderzusetzen und ja zu besprechen, wie es dann abläuft, ob der Tierarzt nach Hause kommt, ob man hinfährt, je nachdem, wie es, also natürlich geht es dem Hund nicht gut, aber man weiß ja so ein bisschen, ja, wie der Zustand ist, ob man den Hund dann transportieren kann oder nicht. Und
ja, absolut. Und an dem Punkt, also was ich auch immer sage, ich finde es super wichtig, wenn man irgendwie kann, dass man dabei ist, ne? Dass man in diesen letzten Momenten wirklich bei seinem Hund ist. Manche Menschen haben da auch Angst vor. Das ist auch total verständlich. Aber vielleicht findet man dann einen Weg, dass man noch eine Freundin mitnimmt oder sich irgendwie unterstützen lässt. Aber dass man einfach mit seinem Hund wirklich noch ist, ne? Also wenn man die Wahl hat, würde ich das zumindest sehr, sehr stark empfehlen. Und
viele machen sich ja dann auch Gedanken oder wissen nicht so richtig, wie sie den richtigen Zeitpunkt abpassen.
Ja.
Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Hund eingeschläfert werden muss, kann natürlich auch sein, dass es ihm wirklich so schlecht geht, dass er von selber stirbt. Aber wie passe ich den richtigen Zeitpunkt ab für eine Euthanasie?
Ja, das ist eine unglaublich sensible Frage, ne? Die man natürlich auch gar nicht verallgemeinern kann, aber wo man sich einfach verschiedene Elemente anschauen kann. Also zum einen völlig klar die medizinische Diagnose, was sagt der Tierarzt. Ganz wichtig auch, wenn ich irgendwie ein ungutes Gefühl habe, Zweitmeinung einholen, ne? Also auch aufs Bauchgefühl hören. Das ist so das Erste und auch natürlich sehr, sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig bist du ja derjenige oder diejenige, die wirklich 24/7 unter Umständen mit dem Hund zusammen ist und der Tierarzt sieht den Hund stichprobenartig, ne? Also ich würde immer zusätzlich auch ganz, also mein eigenes Gefühl und meine Erfahrung wirklich ernst nehmen, weil du kennst ja den Hund, du weißt, wie er war, als er gesund war und du kannst dann auch nochmal da wirklich einen direkten Vergleich machen. Und weil man manchmal ja wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, kann man sich das auch aufschreiben. Also das empfehle ich, dass man wirklich so eine Art Journaling macht. Das kann auch, das können ganz kurze Notizen sein, ne? Man muss da keine Romane schreiben. Es gibt Lebensqualitätsskalen, wo man wirklich überprüfen kann, ja, ne, ist er noch, nimmt er irgendwie noch Anteil am Leben, will er vielleicht noch spielen? Einfach so verschiedene Faktoren und die guckt man sich dann über einen längeren Zeitraum immer wieder an und manchmal fällt einem dann auf, oh okay, ne, da gibt's wirklich einen Abwärtstrend, der ist mir gar nicht so aufgefallen, weil das halt so im Alltäglichen stattfindet und deswegen ist es ganz gut, auch da so eine neutrale Sicht dann drauf zu schaffen und ja, es ist aber natürlich insgesamt eine sehr, sehr, sehr sensible Frage und es ist immer eine Abwägung und es ist immer eine Abwägung, wie gut geht es dem Hund noch, ne? Und was ich auch sagen kann, ist, dass die wenigsten Menschen, also das kann ich mal so zur Beruhigung sagen, das Gefühl haben eigentlich, dass sie den richtigen Moment treffen. Und warum ich sage zur Beruhigung, weil viele eben sich Vorwürfe machen, das ist ein anderes großes Thema, ne? Von Schuldgefühlen. Und da das eine so schwierige Entscheidung ist, hat man eher selten in dem Moment das Gefühl, es ist jetzt alles völlig klar und perfekt und ich bin jetzt ganz entspannt. Ne? Also das gibt's natürlich auch, aber ganz oft ist es nicht so und das liegt nicht daran, dass die Entscheidung falsch war oder wirklich der Zeitpunkt falsch, sondern dass einfach die Entscheidung an sich so unglaublich unnatürlich irgendwo auch ist. Wir wollen ja nicht uns unser Liebstes nehmen, ne? Und müssen dann diese Entscheidung treffen und darin liegt das dann halt auch begründet, ja.
In vielen Fällen ist es ja so, dass man ja so ein bisschen weiß, wie lange es noch geht. Also ob ich jetzt noch ein paar Tage habe oder Wochen oder ja, wie kann ich die Zeit irgendwie, du hattest schon so ein bisschen gesagt, für den Hund, wenn es nochmal irgendwie das liebste Essen oder so gibt, was es schon eine Zeit lang nicht gab. Aber wie kann ich die Zeit für mich, aber auch für den Hund irgendwie dann am schönsten gestalten?
Ja, ich glaube, ich würde versuchen, auch irgendwo den Druck rauszunehmen. Ne? Also ich glaube, wenn wir dann so denken, jetzt muss ich die perfekte Zeit gestalten, jetzt haben wir noch 2 Wochen, dann sind wir schon so unter Strom. Das kennt man ja aus anderen Lebenssituationen auch. Ne? Dann wird es oft schwierig irgendwie, ne? Weil wir dann so eine bestimmte Erwartungshaltung haben. Also ich glaube, da liegt der Schlüssel eher drin, wirklich sich so ein bisschen zurückzulehnen, versuchen, die Situation anzunehmen, so schwer das natürlich auch ist oder sein kann. Und wie gesagt, einfach irgendwie präsent zu sein. Ich glaube, das ist das Wichtigste, wirklich so im Herzen zu sein und mit dem Hund zu sein. Und da muss man gar nicht irgendwie auch großartige Dinge machen oder das kann auch einfach zusammen auf dem Sofa liegen sein oder auf dem Boden oder wie auch immer und einfach beieinander sein. Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste. Und ich glaube, das ist auch das, wo man dann zurückschauen kann und wo man weiß, weil man das fühlt, man war wirklich da. Also ich glaube, darauf kommt es am meisten an, ja.
Ja, ich habe vor ein paar Monaten, da war es noch kalt, mal ein Video gesehen, das fand ich total schön. Das war auch eine Familie, ich glaube, es war ein Golden Red Reaver, bei dem auch eben ja, abzusehen war, dass er nicht mehr lange leben wird. Und er war immer gerne in einem Park draußen. Der Park war so ein bisschen ja vor dem Haus gelegen. Und der Besitzer lag fast den ganzen Tag mit dem Hund draußen. Es war total kalt, aber der Hund wollte nicht rein, der Hund wollte draußen bleiben und der Besitzer hat sich einfach dick eingepackt, ist mit Decken raus, hat sich da irgendwie einen Gartenstuhl hingelegt und war dann einfach den ganzen Tag mit dem Hund draußen.
Oh, ja, total schönes Beispiel. Ja, ja, genau das, ne? Ja. Genau,
es muss ja auch nicht, in vielen Fällen kann der Hund dann ja auch nicht mehr so viel. Es muss ja nichts, sag ich mal, Weltbewegendes, aber für einen selber und den Hund natürlich schon irgendwie sein.
Richtig, genau. Es geht einfach um die Verbindung, einfach da sein. Das glaube ich, das reicht, ja.
Wenn es dann soweit ist und der Hund verstorben ist, was sind so Ja, ich meine, wahrscheinlich gibt es auch irgendwie nicht so ein richtiges Best Practice, blöd gesagt, aber was sind so die ersten Schritte, um den Verlust zu verarbeiten?
Ja, genau.
Oder
Also oft
es
ist man ja.
anzunehmen?
Bitte?
Oder es anzunehmen?
Ja, oder es anzunehmen. Ja, also oft sind wir ja erstmal, stehen wir irgendwie unter Schock, ne, können das gar nicht so richtig greifen. Also im Idealfall, das meinte ich ja vorhin auch schon mal, haben wir vielleicht irgendein Sicherheitsnetzwerk im Sinne von ein unterstützendes Freundesnetzwerk oder, ne, also irgendwie auch Menschen vielleicht, die uns so ein bisschen auffangen können, die zumindest wissen, was Sache ist. Und dann gilt es auch, der Trauer Raum zu geben. Ne? Also was generell bei Trauer eigentlich nie eine gute Idee ist, ist, wenn wir die versuchen, irgendwie so komplett wegzupacken, wegzuschieben und einfach weiter zu funktionieren. Weil die Trauer, die holt uns immer wieder ein. Ne? Die geht ja nicht weg, weil der Verlust geht ja auch nicht weg. Wir müssen das irgendwie verarbeiten. Und insofern ist es erstmal gut, wirklich auch alles rauszulassen. Ne? Wirklich die Trauer da sein zu lassen und rauszulassen und auch zu wissen, dass das erstmal auch normal ist, dass ich so traurig bin und dass es eben nicht nur ein Hund ist, ne, sondern ich habe da ein Familienmitglied verloren, ein fälliges sozusagen und ein ganz geliebtes Lebewesen und das ist völlig normal. Also auch das merke ich oft, dass Menschen dann schon so ein bisschen aufatmen, wenn sie das auch hören, so hey, das ist normal, ne, weil einem eben oft suggeriert wird, das ist es nicht und das legt sich dann auf den Schmerz noch mit drauf, so als Verzweiflung, dass man irgendwie, dass irgendwas mit einem nicht stimmt. Aber erstmal zu wissen, hey, das ist normal und die Trauer wirklich zuzulassen und gleichzeitig auch zu schauen, wenn es zu extrem wird, also wenn ich das Gefühl habe, hey, ich komme jetzt hier überhaupt nicht mehr klar, dann auch zu schauen oder auch generell zu schauen, wo sind eben meine Ressourcen, meine Kraftquellen, was tut mir gut, was tut mir generell gut, wenn es mir nicht schlecht geht, kann ich da vielleicht irgendwie ein paar Sachen von machen, ne, um mich so ein bisschen aufzufangen. Und dann natürlich, wenn ich echt merke, Land unter und es geht gar nichts mehr, dann ist eine Trauerbegleitung oder eine Trauergruppe halt eine total gute Idee, ne, dass man eben nicht so alleine ist mit dem Ganzen, sondern ja da einfühlsam durchbegleitet wird, entweder durch eben ja eine Trauerbegleitung oder eben auch durch den Austausch mit anderen betroffenen Menschen in der Trauergruppe. Das kann auch super stärkend sein, weil wir uns dann auch in den anderen Menschen erkennen, ne? Das ist ganz spannend, auch wenn oder gerade weil ja nicht alle am selben Punkt stehen, wenn wir uns das vorstellen wie auf so einem Zeitstrahl, ne? Wann jetzt der Hund gestorben ist und wann komme ich in so eine Gruppe? Wir stehen ja nicht alle genau am selben Punkt, ne? Und gerade das ist aber auch eine Stärke, weil entweder kann ich kann mich halt spiegeln und entweder sehe ich jemanden, ich bin schon länger in der Gruppe vielleicht und hatte das Gefühl, bei mir hat sich gar nicht viel getan und dann kommt da jemand ganz frisch zu, der noch in einem recht akuten Zustand auch ist, ne, wo das nicht lange her ist und wo ich merke, ach ja, hey, ne, so habe ich mich vor 4 Monaten auch gefühlt und ich merke, okay, da hat sich doch was getan. Ich stehe gar nicht auf der Stelle, ne? Und andersrum kann mir das total Hoffnung geben, wenn ich mit Menschen mich austausche, die mir sagen, boah, ich habe mich genauso gefühlt wie du vor einem halben Jahr und ich kann dir sagen, es geht jetzt besser, ne? Das wird besser. Und das sind dann Menschen, die das auch wirklich wissen, weil die es selber gefühlt haben und dann, das macht was mit einem, ne?
Ja, gibt es, also das ist natürlich dann auch ein Weg, das zu verarbeiten und einfach zu sehen, ja, wie geht's anderen damit? Gibt es da sonst noch irgendwie Rituale oder sonst irgendwie, ja, Tipps, die du solchen Menschen mit an die Hand geben würdest?
Ja, also Stichwort Rituale bin ich auf jeden Fall ein Riesenfan von. Da kann man sehr, sehr viel mitmachen. Also wenn man da selber gute Ideen hat, da kann man ja wirklich kreativ werden. Man kann auch, also aufschreiben hilft auch oft. Das ist alles eine Typfrage, ne? Das kann man immer nicht generalisieren. Die einen, die können damit gar nichts anfangen, Dinge aufzuschreiben. Das hilft denen auch einfach nicht. Und bei anderen fließt da ganz viel. Man muss halt das finden, was für einen passend ist. Aber prinzipiell kann man schon sagen, dass Rituale uns unglaublich gut tun in der Trauer. Das kann auch was sein, wie wenn ich jetzt als Beispiel meinen Hund begraben habe, ja, und zum Beispiel im Garten begraben habe. Das haben ja viele, dass ich einen Ort habe, ne, wo ich hingehen kann und vielleicht bemale ich einen Stein oder so, ne, und Vielleicht gibt es irgendeine Botschaft, irgendwas, was ich meinem Hund noch sagen will, was ich quasi so mit in den Stein reinlege, wenn ich ihm das ans Grab lege. Das ist jetzt ein Beispiel von Tausenden. Das ist ja auch was, was ich mit Menschen oft mache, dass ich dann so ganz individualisierte Rituale entwickle, weil ja jede Geschichte natürlich auch ganz anders ist. Aber es ist auf jeden Fall eine super Idee, in die Richtung zu gehen, wenn man das Gefühl hat, da sind noch so ungeklärte Sachen auch irgendwie, ne? Und das, da brodelt noch irgendwie sowas vor sich hin.
Ich habe letztens auf deinem Instagram-Account gesehen, es war ein Bild von einem kleinen Kind, was vor einem Kühlschrank saß und saß vor dem Bild von dem verstorbenen Hund. Auch ein, ja, was man vielleicht im ersten Moment vernachlässigt, aber nicht vernachlässigen sollte, die Trauer von Kindern. Wie gehst du damit um? Also es sind ja bestimmt auch viele Familien mit Kindern, die sich dann bei dir melden. Was, also empfiehlst du da den Umgang?
Ja, also erstmal empfehle ich auch da einen quasi, vielleicht so komisch es klingt, aber natürlichen Umgang, ne? Weil wir haben oft die Tendenz, gesellschaftlich Kinder so fernhalten zu wollen von Trauer und auch vom Sterben. Und auch das geht ja nicht. Also die kriegen es ja mit. So. Und man kann halt zwei Wege gehen. Man kann sich dann irgendwelche Geschichten überlegen, ne? Irgendwie so Märchengeschichten, was jetzt passiert ist, das Tier ist einfach weg zum Beispiel. Was aber eben auch oft Ängste auslöst dann im Kind, weil Kinder verstehen und fühlen ja sehr, sehr viel. Und auch wenn Dinge nicht stimmig sind, also wenn wir was erzählen und die fühlen, irgendwas stimmt da nicht so ganz, das löst ja eher eine Angst aus. Also insofern, ich würde immer empfehlen, ehrlich zu sein. Und das kann man halt sehr kindgerecht auch machen und altersgerecht. Das wäre jetzt ein Riesenthema, ne? Weil es hängt immer von der Altersstufe ja auch ab. Aber Kinder verstehen prinzipiell immer sehr, sehr viel. Und man kann das ja auch häppchenweise verpacken und man kann auf jeden Fall sehr, sehr viel erklären. Und man kann Kinder auch mit einbeziehen, natürlich ganz behutsam und nur, wenn sie das wollen. Und ich würde da immer die Frage stellen, ne, ob sie denn zum Beispiel dabei sein wollen, ne, wenn dann der Hund begraben wird. Oder, also das würde ich auch nicht überstülpen, auch ganz wichtig. Ne, da würde ich immer gucken, wie, was möchte das Kind. Und Stichwort Rituale und Kinder, das ist auch eine ganz schöne Sache. Und man kann manchmal staunen, wie kreativ, oder wundert einen ja eigentlich nicht, Kinder sind ja sowieso im Schnitt extrem kreativ, was die für tolle Ideen haben, ne, was man da noch machen kann. Und da muss man nur so ein bisschen vielleicht das Gespräch so ein bisschen anstoßen und da kommen manchmal die, ja, die genialsten Sachen bei rum. Und das ist ganz spannend zu sehen, wie Familien manchmal sogar in so einer Situation noch mehr zusammenwachsen. Also ich denke jetzt gerade an einen konkreten Fall, wo ich das wirklich so beobachtet habe, ne? Und wo die Mutter ganz, ganz einfühlsam mit ihrem Sohn, der war so circa 8, ich sage jetzt circa, weil ich das alles anonymisieren möchte, sie ihn ganz behutsam so an die Hand genommen hat und ihn eben auch einbezogen hat, ne, in Rituale und auch ihre Trauer nicht versteckt hat, was auch wichtig ist, weil wir sind ja lebende Vorbilder. Wenn wir unsere Gefühle leben, das sehen unsere Kinder ja und das ist ja was Schönes. Ne? Das ist ja erstmal eine Stärke, wenn wir auch unsere Gefühle zulassen können. Und das kann viel mit so einem Familiensystem machen und es kann tatsächlich auch zusammenschweißen in der Trauer.
Ja. Und vor allem können wir dann auch so ein bisschen dieses, was wir vorhin gesagt haben, es war ja nur ein Hund oder also und deine Trauer ist unberechtigt, das können wir damit ja auch so ein bisschen ja für die Zukunft weiterebnen, indem wir das schon an die Kinder weitergeben, dass es eben in Ordnung ist, auch um ein Tier zu trauern.
Total, absolut. Und generell, ne, das stellt sowieso Weichen, also so die ersten Verlusterfahrungen eines Kindes, das bereitet das Kind ja auch auf sämtliche weitere Verlusterfahrungen im Leben vor. Ne? Das heißt, wenn das gelingt, dass im frühen Kindesalter so eine Erfahrung ganz behutsam und liebevoll begleitet wird, das stärkt ja das Kind für sämtliche Verluste, die es vielleicht noch erleiden muss oder sicher erleiden muss, weil dem können wir uns ja, wie gesagt, alle nicht entziehen, ne? In diesem Leben. Ja.
Leider schon. Ja, nochmal die ganz, sag ich mal, pikante Frage, auf die es wahrscheinlich auch eine klare Antwort gibt. Wie lange darf man trauern?
Ja, das ist immer so eine beliebte Frage. Genau, also es gibt erstmal kein richtig und kein falsch, ne? Man kann jetzt nicht sagen, irgendwie, man darf genau 24 Wochen trauern und danach ist es dann krankhaft und man, nein. Also es gibt ja ganz viele Trauermodelle, die auch die Trauer in verschiedene Phasen unterteilen und so weiter. Die haben auch ihre Berechtigung und ihren Ursprung, diese Modelle. Die sind auch ganz hilfreich manchmal so zur Orientierung, prinzipiell, was man so für Gefühle haben kann in der Trauer. Aber es ist total wichtig zu wissen, auch da, dass wir ja keine Roboter sind. Und meiner Erfahrung nach ist das äußerst selten so, dass wir die Trauerphasen wirklich so durchlaufen, wie die Modelle das vorgeben. Ne? Manche Phasen erleben wir auch gar nicht oder wir gehen von einer Phase quasi wieder zurück in eine vorherige Phase. Und das in Anführungsstrichen, also es ist kein wirkliches Zurückgehen, es ist halt ein dynamischer Prozess und eher so wellenförmig. Und genauso ist es auch mit der Länge einer Trauer, das kann man ganz schwer sagen. Es gibt ja auch Menschen zum Beispiel, die das erstmal wegpacken und denen geht es ja oberflächlich betrachtet relativ gut und dann holt die das wieder ein, volle Breitseite, ne? Und dann als Beispiel dauert es vielleicht irgendwie ein paar Jahre und die bearbeiten das, aber stehen trotzdem noch gut im Leben. Ne? Also denen geht es jetzt nicht so, dass sie das Gefühl haben, sie haben gar keine Lebenskraft mehr, nur das Thema des Verlusts ist sehr präsent. Dann ist es ja erstmal nicht falsch oder gefährlich, wenn die Trauer lange dauert, in Anführungsstrichen. Ne? Also es ist so, wann ist eine Trauer verkehrt, wann ist sie richtig? Das ist ganz, ganz, ganz. Das kann man so wirklich nicht sagen. Also ich würde immer darauf achten, wie viel Lebenskraft habe ich noch? Also und wie lange zieht sich das hin? Also wie fühle ich mich, ne? Wenn jetzt der Hund gerade eben gestorben ist, dann ist es ja völlig klar, dass ich emotional im Ausnahmezustand bin und dass es mir gerade richtig, richtig, richtig schlecht geht. Und das ist erstmal normal. So, wenn ich aber nach Monaten das Gefühl habe, ich kann irgendwie gar keine Freude mehr am Leben empfinden und ich will gar nicht mehr irgendwie auch schöne Dinge machen oder sehen und ich will auch gar nicht mal rausgehen und auf andere Gedanken kommen, weil mich jetzt meine Freunde einladen oder, ne, also wenn das so in die Richtung geht, dann würde ich sagen, da muss man dann wirklich aufpassen und da wäre es wichtig, ja, sich professionell unterstützen zu lassen, auf jeden Fall.
Ja. Und ganz oft ist es ja auch so, also in der ersten Zeit ist es ja auch dann total akut. Und wenn man dann ja ein paar Jahre, sag ich mal, damit lebt, es kommt halt trotzdem irgendwie immer wieder. Dann sieht man irgendwie ein Bild und denkt dann an den besonderen Moment zurück und dann kommen solche Sachen natürlich dann auch einfach wieder hoch, ne?
Ja, und das ist total normal, ne? Weil, wie gesagt, der Verlust an sich, der geht ja nicht weg. Und das ist einfach so. Und auch das Vermissen an sich geht ja erstmal nicht weg. Nur der Schmerz, die Intensität, das ändert sich, ne? Und wie gehe ich damit um? Das ändert sich. Aber wenn ich einen Hund sehr, sehr geliebt habe, dann auch 5 Jahre, auch 10 Jahre später, wenn ich an diesen Hund denke, dann habe ich natürlich irgendwie noch mal so einen, vielleicht so einen Stich im Magen, ne? Oder würde mir wünschen, dass der jetzt gerade neben mir sitzt. Aber es haut mich halt einfach nicht mehr so aus der Bahn, ne? Der Umgang ist ein anderer damit. Und im Idealfall, wenn ich das schaffe, die Trauer gut zu durchschreiten, im Sinne von, dass ich die auch zugelassen habe, ne? Dass ich wirklich auch versucht habe, die zu verarbeiten und so weiter, dann kann ich auch diese Erinnerungen, die ich mit meinem Hund habe, die können mir dann irgendwann auch Kraft spenden. Also das ist auch wirklich so das Ziel, ne, in der Trauerbegleitung. Also nicht den Schmerz wegzumachen oder wegzureden oder auszulöschen, sondern erstmal alles da sein zu lassen und das alles zu integrieren und später wirklich dann diese schönen Momente auch wieder größer werden zu lassen und die eben als Kraftquellen mich wirklich im Leben unterstützen zu lassen.
Viele beschäftigen sich dann ja auch, also wahrscheinlich dann erst nach einer gewissen Zeit damit. Also ich glaube, wenn man irgendwie einmal Hundebesitzer ist, dann kann man es irgendwie schwer ohne Hund aushalten. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Und ja, was rätst du Menschen, die vielleicht Angst haben, sich zu schnell wieder zu binden?
Ja, das ist auch so eine ganz, ganz beliebte Überlegung und Frage, ne, die ganz viele Menschen betrifft. Und Ich denke, dass es wichtig ist, nicht irgendwie super impulsiv zu handeln, ne? Also ich glaube, es ist immer wichtig, nochmal kurz zu hinterfragen. Also wenn ich jetzt wirklich gerade erst meinen Hund verloren habe und ich habe sofort den Impuls, so, sofort, über Nacht, ne? Ich muss einen neuen Hund zu mir holen, dann erstmal zu schauen, okay, ne, wo stehe ich gerade und bin ich wirklich bereit dafür, ein neues Tier in mein Leben zu lassen mit einem völlig anderen Charakter und einem völlig anderen Wesen? Das ist eigentlich die Kernfrage. Oder will ich gerade im Grunde, auch wenn es mir nicht bewusst ist, vielleicht, aber meinen Hund, den ich gerade verloren habe, ersetzen? Und wenn es nur ansatzweise in diese Ersetzungsrichtung geht, dann würde ich das natürlich nicht machen, weil man kann ja logischerweise, ne, den geliebten Hund nicht ersetzen. Dann würde ich sagen, okay, dann auch das ist ein menschlicher Impuls, ne, da muss man sich nicht für verurteilen, aber dann würde ich sagen, okay, dann lieber erstmal nochmal ein bisschen innehalten, ne, den Schmerz verarbeiten und wirklich zulassen und abwarten, bis man ja wirklich auch offen ist für ein komplett anderes Hundewesen, weil das wird ja so sein. Und wenn ich noch in diesem Vergleichsmodus bin, dann kann ich ja nur enttäuscht werden. Es wird nie ein Hund an diesen so geliebten Hund rankommen, wenn ich in diesem Vergleichsmodus bin, ne? Aber wenn ich dann später offen dafür bin, und das geht natürlich unterschiedlich schnell bei jedem Menschen, dann kann ein ganz anderes, fantastisches Hundewesen in mein Leben kommen, ne? Und die stehen dann gar nicht in Konkurrenz zueinander und da ist keiner, ja, besser oder schlechter oder näher oder ferner, ne? So.
Aber ich denke auch, dass, also viele haben ja auch zwei Hunde, dass eben der Hund, der noch da ist, eben helfen kann, aber auch natürlich nach einer gewissen Zeit auch ein neuer Hund helfen kann bei der Verarbeitung.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn das jetzt so aus so einem Impuls heraus ist und wirklich nur um zu ersetzen, so und vielleicht auch den Schmerz nicht anzugucken, das ist vielleicht so ein bisschen, könnte so ein bisschen problematisch dann sein, ne?
Ist
Dann würde ich noch
dem neuen
überlegen.
Hund auch einfach nicht gerecht.
Richtig, genau. Genau, ja, absolut, eben, ne? Eben, ja. Aber ansonsten ganz klare Sache, ne? Also wenn man jetzt in die andere Richtung schwenken würde und sagt, ich darf jetzt nie wieder einen Hund adoptieren oder zu mir holen, weil ne, mein Hund ist ja jetzt weg und da kommt ja auch keiner dran und ich darf das gar nicht und so. Also das sehe ich auch auf gar keinen Fall so. Also es ist, sagen wir mal so, wenn wir jetzt Tiere so sehr lieben und Hunde so sehr lieben, dann ist es ja eine unglaubliche Bereicherung, überhaupt einen Hund in unserem Leben zu haben. Und es wäre ja schade im Grunde, wenn wir uns das dann den Rest unseres Lebens quasi selber verbieten, ja. Und nee, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, man muss da eine ganz gute Balance so für sich selbst finden. Und ich glaube, wenn wir so richtig ehrlich mit uns selbst sind und ein Mensch, der sich diese Frage so stellt, ist das der richtige Zeitpunkt? Der will ja eigentlich auch die Antwort wissen. Und ich glaube, wenn man dann sich selbst, also wenn man in sich selbst reinhorcht ganz tief, dann hört man das auch, ob das jetzt schon der richtige Moment ist oder nicht. Und da würde ich dann im Zweifelsfall auch drauf vertrauen. Und auch da gibt es dann kein richtig und kein falsch. Und wenn sich das für mich richtig anfühlt, und ich hole einen Hund zu mir dann und dem Hund geht's super bei mir und ich bin super glücklich, dann ist es auch wiederum egal, was andere sagen, ob die jetzt denken, das wäre zu schnell gewesen oder so, ne? Also wichtig ist immer, wie fühlen wir uns damit und natürlich auch, wie fühlt sich dann der Hund damit, ja.
Was ich auch, also witzig natürlich irgendwie nicht, aber es ist doch irgendwie erstaunlich. Wir hatten auch immer Hunde und natürlich hat man dann auch diese Phasen der Trauer eben erlebt. Aber nach einer gewissen Zeit war es dann immer so, also man war dann auch eigentlich so in dem Trauerprozess, aber hat eigentlich irgendwie vergessen, dass der Hund ja eigentlich nicht mehr da ist. Also dann war so, man kommt morgens runter und möchte irgendwie ins Körbchen fassen und ach, der Hund ist nicht da. Oder ach, ich muss jetzt noch mit dem Hund rausgehen. Ach nee. Also ich finde das total, weiß ich nicht, was da im Kopf vorgeht, dass man das dann doch irgendwie, ja wahrscheinlich, weil es einfach so das Daily Doing ist irgendwie, dass man es dann doch irgendwie wieder vergisst.
Genau, ja, das Gehirn ist einfach so drauf ausgerichtet, ne? Das ist so eine Gewohnheit, das sind Dinge, die man über Jahre gehört oder gemacht hat, ne? Ich kenne das auch von mir, dass ich dann noch so die Pfoten auf dem Parkett gehört habe, ne? Also so dieses Klick, 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 Klick und dann dachte, nee, Moment, das kann ja gar nicht sein. Und das ist, genau, das sind einfach Reize, die haben wir dann über Jahre gehört, ne? Und unser Gehirn kennt es halt noch. Und ja, das kann manchmal total verwirrend sein in dieser Moment, ne, wo einem auffällt, oh, nee, das ist ja jetzt gar nicht so. Genau.
Genau, um das Thema jetzt vielleicht einmal ja rund abzuschließen. Was würdest du jetzt einer Person empfehlen, die jetzt gerade in der Situation ist? Der Hund, es ist abzusehen, der Hund stirbt bald oder wird bald eingeschläfert. Ja, was sind so die nächsten Schritte?
Dann würde ich empfehlen, wie gesagt, ganz präsent zu sein mit meinem Hund, ganz, ganz da zu sein und nah zu sein und die Zeit wirklich zu nutzen und schon mal zu schauen auch, wer mich unterstützen kann. Wie gesagt, das wird oft vergessen, ne? Wir laufen dann irgendwie so mit und gehen dann manchmal auch unter, weil wir brauchen ja auch unsere Kraft, Reserve, und das ist eben eine sehr schwierige Situation, ne? Für uns Menschen, die ihren Hund sehr lieben. Dann, je nachdem, wie die Situation ist, würde ich so ein bisschen auch versuchen, vorausschauend zu planen, um mir so ein bisschen ja, Sicherheit einfach zu geben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein schwerkranktes Tier zu Hause habe und ich habe Angst, dass ich irgendwie nachts wach werde, weil als Beispiel der Hund ganz schlimme Atemnot hat, ja, dann würde ich mir wirklich so eine Art kleinen Notfallplan schreiben. Ich würde mir da aufschreiben die Adresse von der nächsten Klinik, ne, wo ich weiß, die hat da nachts auf und so weiter. Und das würde ich mir wirklich so aufschreiben und an die Wand hängen, ne, dass ich dann weiß, im schlimmsten Fall, ich mache XYZ. Und dann das kann Beruhigung reinbringen, weil dann nicht mein Gehirn die ganze Zeit versucht, noch abzuwägen und nach Lösungen zu suchen, sondern ich habe wirklich einen Fahrplan da. Ne? Das kann so ein paar Unsicherheiten ja so ein bisschen ausräumen und gleichzeitig aber auch zu wissen, und das ist unglaublich wichtig, dass wir nicht alles kontrollieren können und dass das auch okay ist. Weil wir versuchen das dann oft und machen eben diese Pläne und haben uns das auf eine bestimmte Art und Weise ausgemalt, dass zum Beispiel der Hund zu Hause eingeschläfert wird und nicht beim Tierarzt. Und dann kommt es anders, ja, aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht kontrollieren können. Und deswegen ist es so wichtig, dass, ja, dass wir uns selber daran erinnern, wir können unser Bestes tun, eine Situation zu schaffen, so wie wir sie uns vorstellen, dass sie am angenehmsten ist, auch für unseren Hund. Und gleichzeitig aber auch da so ein bisschen den Druck rauszunehmen und zu wissen, wir können nicht alles kontrollieren. Das ist ja was, was sich auch auf das gesamte Leben bezieht und in dieser Situation eben auch. Ne? Und wir können aber unser Bestes geben und das ist dann auch gut. So.
Ja, vielen, vielen Dank für das schöne Abschlusswort und auch dafür, dass du heute hier warst. Es hat mir wieder sehr viel Spaß mit dir gemacht. Es ist sehr angenehm, mit dir zu sprechen.
Finde ich auch, mit dir sehr, sehr schön. Danke dir.
Genau, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
Ja, ich danke dir.
Tschüss.
Tschüss.